In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, Oberstaatsanwalt und Pressesprecher, und ich hoste das Ganze hier. Und heute wird es um das Thema Opferschutz gehen. Und dazu habe ich unsere beiden OpferschutzkoordinatorInnen heute hier, nämlich Jessica Tesch und Thilo Pietsch. Herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Stell dich doch einfach erstmal vor.
Ja, also mein Name ist Jessica Tesch. Ich bin Staatsanwältin hier bei der Staatsanwaltschaft Berlin. Ich bin seit circa 2 Jahren in einer der 2 Abteilungen für Sexualstrafrecht, in der Abteilung 288. Genau, wie der Name schon sagt, bearbeiten wir alle Verfahren, die aus dem Bereich des Sexualstrafrechts kommen. Hierbei bearbeiten wir Verfahren zum Nachteil von Kindern, aber auch zum Nachteil von Erwachsenen, genauso auch auf der beschuldigten Seite.
Mein Name ist Thilo Pietsch. Ich war auch 2 Jahre lang etwa in der Abteilung für Sexualstraftaten, in der anderen, in der Abteilung 284 tätig. Und jetzt bin ich seit etwa 4 Monaten in der Abteilung 278 für Kapitalstraftaten, sprich vor allen Dingen Mord- und Totschlagsdelikte, im Wesentlichen alle Sachen, die zur Zuständigkeit des Schwurgerichts gehören. Darüber hinaus auch noch Todesermittlungsverfahren und Verfahren wegen tödlich verlaufender ärztlicher Kunstfehler.
Dann erstmal sozusagen die Standardfrage, die man wahrscheinlich in dem Bereich dann immer kriegt, gerade was die Sexualdelikte betrifft. Wolltet ihr das machen? Ist das nicht hart?
Ja, das ist eine Standardfrage und die wird einem wirklich immer gestellt. Ja, ich wollte das machen und auch der Kollege Pietsch wollte das vorher machen. Wir sind hier auf eigenen Wunsch in diese Abteilungen gekommen. Für mich persönlich war das schon immer ein großer Wunsch, in dieser Abteilung zu arbeiten, da ich einfach die Delikte an Menschen besonders interessant finde. Ich finde, das ist ein Bereich, in dem es sich lohnt, ganz tiefgründig und mit vollem Herz zu ermitteln, da es ja wirklich um schwerwiegende Straftaten geht. Und das ist wirklich auch ja, der Kern, der mich daran fasziniert und motiviert, diese Arbeit zu machen. Und ich kann gut nachgetane Arbeit damit auch abschließen und dann ganz normal wie jeder andere sein Feierabend verbringen.
Okay, aber Thilo war da ein bisschen softer aufgestellt, hat das nicht so gut verkraftet und macht jetzt lieber Blut und Totschlag statt Sexualdelikte.
So würde ich das gar nicht formulieren. Also ich möchte das auch eigentlich gar nicht vergleichen. Ich finde beide Abteilungen sehr interessant, auch sehr fordernd. Aber ist es ja nicht, dass ich aus der Abteilung 284 jetzt schreiend weggelaufen bin, ganz im Gegenteil. Also ich habe die Zeit da auch sehr gut gefunden. Ich kann mich da eigentlich, was Kollegin Tesch gesagt hat, vollumfänglich anschließen. Ich hatte da schon Einblicke im Rahmen des Referendariats in der Station. Davor war ich tatsächlich ein bisschen skeptisch, aber habe dann im Referendariat schon sehr schnell gemerkt, dass ja ich den Verfahrensstoff sehr interessant finde, sehr fordernd finde. Und das hat sich dann eben später dann auch in meiner staatsanwaltschaftlichen Tätigkeit so bestätigt, auf jeden Fall. Und dass, wenn dann Verfahren auch mal abgeschlossen werden mit einem,
ja. Wenn dann endlich mal Verfahren,
ja. Ja. Genau. Dann ist es auch einfach ein schönes Gefühl, wenn am Ende des Verfahrens es vielleicht fordernd ist, wenn es auch um möglich sehr heftige Vorwürfe geht, ob es jetzt Vergewaltigung ist, Missbrauch von Kindern etc. Und das Verfahren dann rechtskräftig abgeschlossen ist mit einem Urteil, was vielleicht auch in unserem Sinne ist. Sehr gutes Gefühl.
Ist also beide nach wie vor im Bereich Delikte am Menschen tätig, und um jetzt mal den Bogen in Richtung Opferschutz zu schlagen, inwiefern spielt denn jetzt überhaupt Opferschutz in eurer täglichen Arbeit eine Rolle?
Bei den Sexualdelikten spielt der Opferschutz natürlich eine immense Rolle. Das beginnt ja schon alleine mit der Anzeigenerstattung überhaupt. Also da stellt sich ja erstmal die Frage, für viele Opfer, sind sie überhaupt in der Lage, eine Anzeige zu erstatten? Schaffen sie es alleine, diesen Weg zur Polizei zu gehen? Gerade in diesem Stadium bedürfen einfach schon viele Unterstützung, sei es jetzt in dem Rahmen vielleicht noch durch Familie oder Freunde, Bekannte, aber dann natürlich auch im weiteren Verlauf. Also wenn man dann bei der Polizei ist, Strafanzeige erstattet hat, auch da muss man sich dann vielleicht einer Vernehmung im besten Fall dieser unterziehen oder natürlich auch mehreren Vernehmungen, welche wir, wenn es geht, natürlich eigentlich vermeiden wollen. Aber auch das ist halt einfach ein langwieriger Prozess, der belastend ist, und deswegen ist der Opferschutz natürlich einfach ja, sehr aktuell für uns, und das zieht sich dann fort, auch im Strafverfahren, wenn es dann vielleicht sogar zum Aufeinandertreffen des Angeklagten und der verletzten Personen kommt. Das ist, kann natürlich sehr traumatisierend sein, und deswegen muss man da natürlich ja, besonnen reagieren und darauf achten, dass da Opferschutzinteressen möglichst gewahrt werden.
Im Bereich der Kapitaldelikte haben wir ja noch die Besonderheit, dass die unmittelbar Geschädigten ja häufig dann schon tot sind, aber die StPO hilft uns über den 373b.
Ja, genau, zumindest dass bei eben vollendeten Delikten, Tötungsdelikten, dann auch die Hinterbliebenen sozusagen auch als Verletzte zu betrachten sind über die Norm, die du gerade erwähnt hast, also im Prinzip vom verletzten Begriff gleichgestellt werden, zieht sich dann ja auch weiter im weiteren Verfahren. Die können dann auch als Nebenkläger auftreten im Strafprozess und genau, können Adhäsionsanträge stellen etc.
Und wir gehen ja vom verletzten Begriff auch noch inzwischen ein bisschen weiter, dass auch quasi diejenigen, die traumatisiert sind als Zeugen, auch darunter fallen, die verletzten Eigenschaften und auch nochmal eigene Möglichkeiten haben, damit einzuwirken. Ihr nennt euch jetzt aber bewusst nicht Opferschutzbeauftragte, sondern Opferschutzkoordinatoren. Warum?
Genau, wir bezeichnen uns als Opferschutzkoordinatoren, da wir ja nicht in diesem Sinne diesen staatlichen Auftrag haben, jetzt als Beauftragte hier tätig zu werden, sondern wir sehen uns eher als eine Koordinierungsstelle und vor allem als Unterstützung. Wir stellen Kontakte her zu zum Beispiel Opferschutzverbänden, wenn da jetzt konkrete Fragen sind, sei es von Verletzten oder auch wenn es um die Zusammenarbeit mit diesen Organisationen geht. Wir sind aber natürlich auch noch ansonsten im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung zuständig.
Genau, es gibt da eine Vielzahl von Organisationen, egal ob staatlich oder auch privat, mit denen man zusammenarbeiten kann, mit denen man sich absprechen muss bei solchen Sachen. Zum Beispiel auch bei der Polizei, beim LKA1. Ich finde das auch nochmal ganz anschaulich. Zum Beispiel, da ist unter dem LKA1 sind sowohl unter anderem die Sexual- als auch eben die Kapitaldelikte gebündelt. Ja, Delikte gegen den Menschen. Beim Amtsgericht Tiergarten, Landgericht Berlin gibt es auch Opferschutzbeauftragte. Es gibt den Opferschutzbeauftragten des Landes Berlin, ich glaube mittlerweile auch Bundesopferschutzbeauftragten, Rechtsanwalt Weber. Genau, da gibt es dann auch jährlich verschiedene Runden, in denen man sich austauschen kann, absprechen kann.
Aber wie komme ich jetzt, wenn ich irgendwie Opfer einer Straftat geworden bin, überhaupt an die Informationen ran? Also ich gehe zur Polizei und erstatte Anzeige und was passiert dann?
Genau, also gerade in unseren Deliktsbereichen ist das LKA dafür zuständig und die sind auch so weit geschult, dass sie dann denjenigen Personen ganz viel Infomaterialien aushändigen, also in Form von Infobroschüren für zum einen natürlich diese gemeinnützigen Vereine, die einen unterstützen, zum Beispiel die Opferhilfe oder auch ähnliche, der Weiße Ring, ähnliche Vereine, aber sie unterrichten einen natürlich auch über die rechtlichen Möglichkeiten, die sie haben. Zum Beispiel die Beantragung einer psychosozialen Prozessbegleitung, die Beiordnung eines rechtlichen Beistandes im Ermittlungsverfahren. Da ist das LKA da und kann auch schon Auskunft geben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man sich direkt an uns wenden kann. Wir haben dafür ein eigenes E-Mail-Postfach, opferschutz@sda.berlin.de. Da kann man uns kontaktieren, wenn man jetzt konkrete Fragen hat, sei es zu einem speziellen Verfahren oder auch allgemeine Fragen. Wir lesen die E-Mails, beantworten sie oder leiten sie gegebenenfalls an die zuständigen Abteilungen oder Stellen weiter.
Wir können natürlich jetzt nicht konkret in jedem Fall eine Rechtsberatung geben. Ja, das wäre auch nicht zulässig, aber allgemeine Auskünfte können wir geben. Das ist ja auch gesetzlich normiert in § 406 I und J, dass man da Auskünfte geben darf und auch muss. Ja, auch außerhalb tatsächlich vom Strafverfahren, möglicherweise über Opferschutzverbände etc. Wenn jetzt Anfragen zu speziellen Verfahren kämen, dann könnten wir eben die auch weiterleiten, zum Beispiel an die zuständige Abteilung.
Habe ich jetzt aber schon mal tatsächlich diese Erfahrung auch gemacht, wie die Opferschutzrechte mit den Beschuldigtenrechten kollidieren? Also letztlich das Ermittlungsverfahren und das Strafverfahren ist ja nach wie vor auf den Beschuldigten im Zentrum ausgerichtet ist. Was sind da so für Situationen, wo das miteinander ins Gehege kommt?
Also ich denke da jetzt gerade an eine ganz konkrete Situation, das ist zum Beispiel das Akteneinsichtsrecht. Stellen wir uns jetzt eine Situation vor, wir haben jetzt einen Beschuldigten, also im Rahmen zum Beispiel eines Sexualverfahrens, wir haben eine geschädigte Person. Diese geschädigte Person hat sich jetzt eines rechtlichen Beistandes bedient und jetzt beantragt der rechtliche Beistand Akteneinsicht. Grundsätzlich ist das möglich und wird auch in der Regel von uns gewährt, aber da stehen natürlich ja die entgegengesetzten Interessen des Beschuldigten gegenüber. Derjenige befürchtet natürlich, dass, wenn jetzt zum Beispiel es in einem frühen Stadium des Ermittlungsverfahrens ist, vielleicht eine spätere Zeugenaussage abgestimmt wird auf den bereits bestehenden Akteninhalt. Und das ist natürlich Interessenskonflikt. Ja, da muss man wissen, wie man damit umgeht. Oftmals tragen aber hier auch schon die Beistände dann vor, dass sie versichern, dass der konkrete Akteninhalt nicht weitergegeben wird an die geschädigte Person. Und das ist zum Beispiel ein sehr probates Mittel, dass hier einfach ein gerechter Ausgleich geschaffen wird. Ich meine, letztendlich ist der Beistand genauso auch am Verfahren beteiligt. Deswegen ist es natürlich nachvollziehbar, dass alle gleiche Kenntnis haben wollen vom Akteninhalt. Aber es soll natürlich auch nicht zum Nachteil des Beschuldigten laufen.
Also ich denke, gerade im Bereich der Aussage gegen Aussagekonstellationen kollidieren natürlich Opferschutzrechte meistens unmittelbar mit den beschuldigten Rechten. Ich denke, das liegt auf der Hand. Zum Beispiel auch, wenn es eine richterliche Videovernehmung gibt und dann um die Frage geht, findet eine abgetrennte Vernehmung statt, ja oder nein. Ja, also ein bisschen auch das direkte Konfrontationsrecht des Beschuldigten beziehungsweise dessen anwaltlichen Beistands mit dem Verletzten oder der Verletzten.
Aber letztlich kann es mir doch als Beschuldigten dann eigentlich nur recht sein, wenn ich eine Aussageverfälschung bei dem Opfer zum Beispiel eines Sexualdelikts habe. Dann ist es doch eigentlich sehr viel einfacher, dann zu sagen, alles nicht belastbar, alles abgestimmt, die Aussage ist beeinflusst und nicht mehr ganz objektiv. Darauf kann keine Verurteilung gestützt werden, oder?
Wenn man es rausfindet. Also ich meine, ich glaube, es ist erstmal in niemandem Interesse direkt, dass irgendein Beteiligter tatsächlich eine falsche Aussage wissentlich tätigt. Und in aller Regel ist es sicherlich so, dass wenn wir eine Aussage haben, die speziell mittels Akteninhalt präpariert wäre, hoffentlich das auch den Beteiligten am Strafverfahren auffällt. Aber eine Garantie dafür gibt es nicht. Und wenn sowas passieren würde, dann würde es natürlich auch die Gefahr von Fehlurteilen noch mehr bergen.
Aber von der Grundkonstellation her ist es ja auch das, was wir in der Sitzungsvertretung immer haben. Nebenkläger haben eigentlich das Anwesenheitsrecht in der Hauptverhandlung und dann bittet eigentlich der Vorsitzende dann darum, okay, bitte gehen Sie trotzdem nochmal aus dem Saal raus, während der Angeklagte vernommen wird, damit Sie einfach unbeeinflusst von dem, was uns der Angeklagte gesagt hat, hier eine Aussage machen können. Und also meistens, mir ist keine Konstellation bekannt, in dem das irgendwie für die Nebenkläger nicht einsichtig war und die gesagt hat, nein, ich will auf alle Fälle im Saal bleiben.
Genau, also ich würde sagen, die Erfahrung teilen wir genauso, dass diesem Vorschlag eigentlich immer nachgegangen wird und das ist ja auch einfach im Interesse, ein faires Verfahren herzustellen.
Dann dröseln wir es aber trotzdem nochmal sozusagen auf, so verschiedene Aspekte, die aus Opferschutzsicht eine Rolle spielen. Erstmal sozusagen die Gestaltung des Ermittlungsverfahrens und insbesondere das Vermeiden von Doppelvernehmungen. Du hast es gerade schon erwähnt, da gibt es Möglichkeiten, wie man das irgendwie zum einen aussageersetzend machen kann und zum anderen, wie auch solche Vernehmungen getrennt laufen, wenn du das nochmal darstellen könntest.
Genau, also der bestmögliche Fall ist bei uns jetzt in den Sexualdelikten natürlich so, dass die geschädigte Person nur einmal vernommen wird. Einmal durchs LKA und dann vielleicht ein zweites Mal audiovisuell im Rahmen einer richterlichen Vernehmung. Oftmals läuft es aber leider nicht ganz so optimal. Das heißt, es findet schon eine Vernehmung statt, vielleicht durch die örtliche Direktion oder durch den Kriminaldauerdienst. Aber in der Regel ist die Polizei so geschult, dass wenn sie Erkenntnisse erlangen, dass es sich hier um ein Sexualdelikt handelt, dass der Fall dann sofort an das Fachkommissariat abgegeben wird, damit die dann die Vernehmung durchführen. Dort sind spezialisierte Beamte, die sich halt genau mit dieser Thematik auseinandersetzen und da über große Kenntnisse verfügen, wie man auch eine Vernehmung gestaltet. Das natürlich für uns, gerade in diesen Delikten, der Kollege hat es ja auch schon angesprochen, Aussage gegen Aussagekonstellation, wirklich um Details geht. Das heißt, wir brauchen eine detaillierte Zeugenvernehmung. Oftmals sieht man Zeugenvernehmungen von 10 Seiten. Da kann man sich dann schon denken, die war jetzt vielleicht nicht ganz so detailliert. Also wir reden jetzt hier eher im Bereich von 60 bis 70 Seiten Zeugenvernehmung, damit man wirklich ein umfassendes Bild hat, was hat sich dazu getragen, gerade wenn man halt, wie es oftmals so ist, keine weiteren Beweismittel hat. Dann gibt es noch die weitere Möglichkeit der audiovisuellen richterlichen Vernehmung. Von der machen wir hier auch ganz viel Gebrauch, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Da sieht es das Gesetz auch so vor. Wir haben hier 2 Richterinnen am Amtsgericht, Tiergarten, die explizit nur dafür zuständig sind. Das heißt, auch im Ermittlungsverfahren werden dann unsere geschädigten Personen auf unseren Antrag schon audiovisuell richterlich vernommen. Bei den Kindern und Jugendlichen läuft das am Tempelhofer Damm. Dort haben wir ein eigenes Kinderzimmer eingerichtet, was halt so ein bisschen nett auch gestaltet ist, damit einfach eine möglichst angenehme Atmosphäre geschaffen wird. Die erwachsenen geschädigten Personen werden hier in Moabit vernommen. Die richterliche Videovernehmung ermöglicht einfach, dass in einem frühen Zeitpunkt schon eine Vernehmung stattfinden kann, die dann im besten Fall ersetzend im Rahmen einer Hauptverhandlung eingeführt wird. Und damit vermeidet man halt gerade diese ganzen Interessenkonflikten, dass halt die geschädigte Person auf den Angeklagten trifft im Rahmen einer Hauptverhandlung oder dass es halt dieser speziellen Situation im Rahmen einer Gerichtsverhandlung nicht mehr ausgesetzt ist.
Und ich kann im Zweifel irgendwie schneller dann damit abschließen und muss nicht noch irgendwie ein halbes Jahr auf der Hauptverhandlung warten. Okay, aber wenn ich vermeide, dass man in der Hauptverhandlung aufeinander trifft, wie vermeide ich, dass man bei dieser Videovernehmung aufeinander trifft?
Genau, also da gibt es die Möglichkeit, dass die Vernehmung so genannt abgetrennt wird. Bei Kindern und Jugendlichen ist das in aller Regel der Fall, dass das beschlossen wird von Seiten des Gerichts. Bei erwachsenen Geschädigten ist es eine Frage des Einzelfalls. Also es muss ein Antrag vorliegen und dann müssen Gründe dafür vorliegen, warum gesagt wird, die verletzte Person kann und soll nicht in Gegenwart des Beschuldigten vernommen werden.
Aber die Hürden sind ja, wenn ich es richtig sehe, relativ hoch, gerade bei Erwachsenen. Also bei Kindern geht man von einer höheren Vulnerabilität aus und ist da eigentlich grundsätzlich dabei zu sagen, das ist eine getrennte Vernehmung, zumal da ja ohnehin die Befragung auch nur über das Gericht erfolgen darf, nicht durch alle anderen Beteiligten auch. Findet ihr die Hürden angemessen hoch, dass irgendwie quasi Beschuldigte und schädigte Zeugen da zusammentreffen, oder würdet ihr jetzt sozusagen aus der Opferschutzperspektive eher sagen, dass ist eigentlich kein Grund, warum das nicht von vornherein grundsätzlich auch getrennt sein sollte.
Ich denke, zur Wahrung der beschuldigten Rechte macht es schon Sinn, dass man sagt, man trennt es nicht von Anfang an. Und vielfach, finde ich, in der Praxis zeigt sich, wird auch von Seiten der Verteidigung allerdings tatsächlich schon entgegengekommen, dass frühzeitig signalisiert wird, zum Beispiel, mein Mandant wird gar nicht teilnehmen. Das ist bei der richterlichen Videovernehmung so, der Beschuldigte kann teilnehmen, muss es aber nicht. Und wenn da die Verteidigung schon signalisiert, ja, die Verteidigung selber wird erscheinen, aber nicht der Beschuldigte oder die Beschuldigte, dann nimmt das ja sozusagen schon ein bisschen den Stress vorab. Und dann stellt sich diese Frage gar nicht mehr.
Ist auch quasi wie vorgelagert aus der Hauptverhandlung heraus zu sagen, bin zwar als Angeklagter in der Hauptverhandlung, aber ob ich jetzt tatsächlich Fragen stelle oder nicht, ist mir immer noch überlassen. Insofern ist noch das Anwesenheitsrecht freigestellt.
Genau, und Das ist aber eben in der Hauptverhandlung zum Beispiel nicht der Fall. Da ist es dem Angeklagten nicht unbedingt freigestellt, ob er da ist oder nicht. Und das geht dann in der richterlichen Videovernehmung einfacher.
Führt das dann in solchen Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen, wo dann die Vernehmung des Geschädigten das einzige Beweismittel ist, nicht auch dazu, dass ich eigentlich eine vollkommen entkernte Hauptverhandlung dann später habe?
Im Idealfall ist die richterliche Vernehmung so ausführlich und geht auf alle Aspekte ein, dass es tatsächlich ausreichend ist, diese in der Hauptverhandlung ersetzend abzuspielen. Es ist gerade bei erwachsenen Verletzten natürlich auch keine Garantie. Da wird auch frühzeitig darauf hingewiesen, dass gewagt wird, was könnte sein, dass das hier ihre letzte Aussage ist vor Gericht. Das muss aber nicht der Fall sein.
Das klingt ein bisschen sehr nach Drogen. Das wird es ihre letzte Aussage sein. Genau, true.
Die Kollegin hat es ja gerade schon erwähnt, natürlich muss immer versucht werden, Mehrfachvernehmungen zu vermeiden. Auf der anderen Seite kann es nicht immer vermieden werden. Zum Beispiel, wenn wir tatsächlich gar keine polizeiliche Vernehmung hätten, dann kommt es gerade bei so Aussage gegen Aussage-Thematiken kaum dazu, dass man das Thema der Aussagekonstanz überprüfen kann. Ja, da brauchen wir zwei Vernehmungen, zwei vollständige Vernehmungen auch. Aber ich glaube, dass man sagt, die Hauptverhandlung wird jetzt entkernt dadurch, wenn eine richterliche Videovernehmung ersetzend, auch komplett ersetzend abgespielt wird. Soweit würde ich nicht gehen, nein.
Wird die denn meistens noch abgespielt in der Hauptverhandlung?
Ja, es hängt auch da davon ab. Also bei Kindern und Jugendlichen ja, bei Erwachsenen oftmals nicht. Aber die SDPO sieht ja auch vor, dass eine Nachvernehmung zulässig ist und davon wird dann auch oft sonst Gebrauch gemacht. Aber manchmal gibt es ja auch natürlich einfach vielleicht auch nochmal neue Ermittlungserkenntnisse nach dieser vorgenommenen audiovisuellen Vernehmung. Dann ist es natürlich nachvollziehbar und auch sachdienlich, dass man dann die geschädigte Person doch nochmal hören muss, gerade zu diesen neuen Ermittlungserkenntnissen.
Aus meiner Erfahrung, auch wenn ich natürlich keine verlässlichen Statistiken dazu habe, ist es allerdings schon so, dass eine richterliche Vernehmung, die dann auch zu einer Anklage führt, durchaus auch zu einer erhöhten Geständnisbereitschaft führt. Wie gesagt, verlässliche Statistiken habe ich nicht. Aber gerade dann ist natürlich die ersetzende Vorführung dann unproblematisch möglich.
Was natürlich aber auch immer ein Thema ist, ist natürlich die Art der Vernehmung, gerade von den Geschädigten. Also wir haben die Notwendigkeit, um das vernünftig aufzuklären, natürlich irgendwie kritische Nachfragen zu stellen, auch quasi konfrontativ zu vernehmen. Auch deshalb sind ja diese Vernehmungsprotokolle von der Polizei dann bei 60, 70 Seiten, wie erwähnt. Aber ist natürlich dann trotzdem wieder dieser Perspektivwechsel, weil wir erstmal quasi gehalten sind, nach der Unwahrhypothese und so weiter, dem Opfer erstmal nicht zu glauben. Und je nachdem, wie sich dann die Vernehmung gestaltet, hat man dann eben auch Verletzte einer Straftat da, die sich wie auf dem heißen Stuhl fühlen oder wie ins Kreuzverhör genommen fühlen und sich dann fragen, warum muss ich mich hier eigentlich jetzt gerade dafür rechtfertigen, dass ich irgendwie Opfer einer Straftat geworden bin? Wie geht man mit sowas um oder wie könnte man es ändern?
Ja, also wie man es ändern kann, wüsste ich jetzt auch nicht sofort. Es ist natürlich ja auch wichtig, also wir haben ja schon dafür viel gesprochen, wir bewegen uns in einem Strafverfahren, wir wollen ein faires Verfahren bieten und deswegen ist es natürlich auch erforderlich, dass man auch kritische Nachfragen stellt und auch detaillierte Nachfragen stellt. Und gerade im Bereich der Sexualdelikte ist es dann auch erforderlich, dass man halt konkrete Sexualpraktiken vielleicht erfragt, Genitalien benennt, was halt einfach natürlich aufgrund dieses intimen Bereichs für viele ja sehr schambehaftet ist. Aber auch da, sobald man einfach oder solange man sich versucht, ja, das sehr professionell, diese Fragen sehr professionell zu formulieren und demjenigen auch zu vermitteln, das geht jetzt nicht darum, weil es jetzt mein privates Interesse ist, sondern einfach, dass es hier zur Aufklärung des Sachverhaltes erforderlich ist. Ich denke, dann ist es auch in der Regel für die Geschädigten ja besser zu verkraften und besser nachzuvollziehen, warum jetzt diese Fragen gestellt werden.
Ich denke, das ist auch absolut machbar, dass man dem Geschädigten einfach mal explizit sagt, bei einer Frage, das ist gar nicht als Vorwurf gemeint, aber wir sind eben in einer bestimmten Aussagekonstellation, sowas muss abgefragt werden, das ist auch standardmäßig der Fall. Und ja, wie die Kollegin sagt, solange man das professionell angeht, auch die Befragung, dann ist das absolut machbar.
Okay, lassen wir mal den Bereich Ermittlungsverfahren, Hauptverfahren und Vernehmungen. Welche Opferschutzmaßnahmen haben wir denn überhaupt sozusagen noch in der StPO vorgesehen? Er hat ja schon ein bisschen irgendwie angedeutet und wir haben auch schon kurz irgendwie gestreift, Nebenklagezeugenbeistand, Adhäsionsverfahren, psychosoziale Prozessbegleitung. Wenn ihr da mal so ein bisschen Ordnung hineinbringen könntet, was es mit dem allem auf sich hat.
Genau, also ich würde mal beginnen mit der psychosozialen Prozessbegleitung, weil die ja diese Aufgabe auch schon relevant im Ermittlungsverfahren wird. Wir haben hier die Möglichkeit, dass sich die Verletzten einen psychosozialen Prozessbegleiter beiordnen lassen. Das ist jetzt keine rechtliche Beratung, das ist einfach wirklich eine Unterstützung, schon vielleicht im Ermittlungsverfahren, aber auch vielleicht im späteren Hauptverfahren. Es ist eine emotionale Unterstützung. Die stehen bereit für Fragen, wie läuft zum Beispiel ein Gerichtsprozess ab? Und ähnliches.
Aber bei emotionaler Unterstützung würde ich jetzt sofort wieder hellhörig werden, weil ich dann denke, da gibt es auch wieder suggestible Einflüsse, wenn ich da irgendwie zu empathisch auftrete, oder?
Die psychosozialen Prozessbegleitungen, die haben ja keine Mitwirkungsrechte als solche. Also die stellen keine Fragen, die beantworten keine Fragen. Die sind wirklich einfach, die sitzen, man muss sich das wirklich vorstellen, die sitzen neben den geschädigten Personen und unterstützen mit ihrer reinen Anwesenheit. Also die greifen jetzt nicht in das Verfahren ein und die haben auch keine Aktenkenntnis.
Weiterer Aspekt, eben das Thema Zeugenbeistand. Da gibt es, wenn man so will, zwei Optionen. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass Zeugenbeistände von Amts wegen beigeordnet werden. Allerdings haben die etwas weniger Rechte, als wenn tatsächlich von Seiten eines Anwalts ein expliziter Antrag erfolgt, als anwaltliche Beiordnung vom anwaltlichen Beistand bereits im Ermittlungsverfahren. Und diese haben dann eine andere Aufgabe natürlich als die psychosozialen Prozessbegleitung, nämlich schon eben eine gewisse rechtliche Beratung, möglicherweise auch Gewährung von Akteneinsicht, das Thema hatten wir ja schon, und aber auch Unterstützung während der Vernehmungen. Genau, unter bestimmten Möglichkeiten, gerade was dann das Hauptverfahren betrifft, besteht dann auch die Möglichkeit, sich als Nebenklägerin am Verfahren zu beteiligen. Das geht bei bestimmten Straftaten, vor allen Dingen aber auch natürlich bei Sexualstraftaten, Körperverletzungsdelikten. In meinem Bereich bei Kapitalstraftaten, auch da besteht die Möglichkeit für die Hinterbliebenen oder Angehörigen anstelle eben des verstorbenen Opfers, um den Prozess als Nebenkläger zu führen. Und ja, die.
Aber mehr als Stichwort die Frage, aber das muss ich mir doch auch leisten können, so einen anwaltlichen Beistand, oder?
Nein, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind für die Beiordnung eines anwaltlichen Beistands, was bei den genannten Delikten der Fall ist, dann erfolgt die Beiordnung tatsächlich kostenfrei.
Genau, und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, Adhäsionsanträge geltend zu machen, das heißt zivilrechtliche Ansprüche im Strafverfahren. Damit erspart man sich dann einfach noch einen weiteren Prozess.
Wie seht ihr denn den Opferschutz im Strafverfahren insgesamt aufgestellt in Deutschland? Sind wir Vorreiter? Sind wir hinten dran? Gibt es noch Luft nach oben? Wie viel Luft nach oben? Was wird euch von den Organisationen, mit denen ihr da in Kontakt steht, da so gespiegelt?
Ich denke, wir sind in Deutschland schon gut aufgestellt, was das Ganze angeht, was nicht heißt, dass es gerade in Einzelfällen natürlich nicht noch Verbesserungspotenzial gibt. Mir fehlt ein bisschen der europäische Vergleich. Allerdings, ich glaube, wir haben hier, was wir auch angesprochen haben, eine Vielzahl an Instrumenten, die wirklich im Sinne des Opferschutzes sind, ja, von Gesetz wegen schon. Wir haben eine Vielzahl von staatlichen, aber auch nicht staatlichen Organisationen, die sich darum kümmern. Ich glaube, der wichtigste Faktor eigentlich der problematisch ist, ist eigentlich Zeit, Zeitablauf. Denn gerade wenn es um Zeugenaussagen geht, das ist ja auch ganz normal, die Erinnerung verblasst mit der Zeit. Und Ermittlungsverfahren, Strafverfahren dauern einfach mehrere Monate, teilweise Jahre, wenn es keine Haftsache ist. Wenn wir uns jetzt vorstellen, jemand zeigt einen Sachverhalt an, es kommt auch zu einer Anklageerhebung und dann wird möglicherweise erst ein, zwei Jahre später das Hauptverfahren geführt, dann ist es natürlich schwieriger mit der Erinnerung. Und ich denke, gerade da würden schnellere Verfahren helfen. Insbesondere natürlich auch, wenn es um geschädigte Kinder und Jugendliche geht, da ganz besonders, weil da natürlich die Erinnerungen noch mehr verblassen.
Und da hattest du irgendwie im Vorgespräch auch erwähnt, gibt es nochmal das besondere Problem, dass gerade wenn der Vater auch zugleich der Beschuldigte ist, wir dann eigentlich Ergänzungspflegschaften brauchen übers Familiengericht, wenn du die Problematik nochmal darstelltest.
Genau, also es ist ja so, normalerweise entscheiden die Eltern bzw. die gesetzlichen Vertreter ja darüber, bei einem Kind, was nicht die notwendige Verstandesreife hat, das ist in etwa auszugehen von einem Alter unter 14 Jahren, wobei es natürlich auch vom Einzelfall abhängt, ob dieses Kind sein Zeugnisverweigerungsrecht ausüben soll. Ja, also vor allen Dingen, wenn es um Angehörige geht, die Beschuldigte der Straftat sind. Das ist ja auch ganz logisch, dass das dann natürlich nicht geht, wenn ein gesetzlicher Vertreter oder gar beide Beschuldigte der Straftat sind, weil dann könnten die sozusagen ja selber sagen, nö, das Kind darf nichts sagen und wenn das nicht sagen darf, dann kann mir ja nichts nachgewiesen werden. Deswegen sieht das Gesetz dann so vor, dass für diese Fälle eben von Seiten des Familiengerichts eine Ergänzungspflegschaft bestellt wird und dann eine Person häufig von Seiten des Jugendamts eben für diesen Punkt an die Stelle der gesetzlichen Vertreter tritt und dann selber entscheidet, soll das Zeugnisverweigerungsrecht ausgeübt werden, ja oder nein. Das Problem an der Sache ist, das dauert, weil das muss übers Familiengericht laufen, die müssen die Beteiligten anhören. Und gerade natürlich, wenn wir im Bereich Haftsachen sind, kann das durchaus zu einer Verzögerung führen. Was dazu auch kommt, das wurde ja auch schon mal rechtlich geprüft, die Ergänzungspflegschaft kann nur von Seiten der Staatsanwaltschaft beantragt werden, nicht zum Beispiel schon vorher im Verfahren von Seiten der Polizei möglicherweise. Das geht nicht.
Das heißt, wir haben dann eine Verzögerung von ja, 2 Monaten etwa rum, bis irgendwie dann so ein Kind vernommen werden kann oder...
Genau, also in etwa einige Wochen auf jeden Fall.
Genau, und dann wird ja auch seitens der Ergänzungspfleger, also es wurde ja gerade schon angesprochen, das Jugendamt ist natürlich auch noch Akteneinsicht beantragt. Das führt dann natürlich auch nochmal zu einer weiteren Verzögerung. Und wenn man jetzt gerade das Kind audiovisuell vernehmen möchte, muss man so lange warten. Und das ist natürlich manchmal in diesen Situationen, also gerade in Haftkonstellationen oder halt auch einfach in den Situationen, in denen es um das Kind geht, problematisch.
Klingt aber danach, als könnte man sozusagen nicht eine engmaschigere Vernetzung der ganzen Institutionen da eigentlich ein bisschen Schwung reinbringen, oder?
Genau, und da sind wir auch gerade dran. Wir sind in einer Arbeitsgruppe, die sich genau auch mit diesem Thema beschäftigt, die Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden, der Jugendämter und der Familiengerichte. Und da werden wir dieses Thema auf jeden Fall auch vortragen.
Und hoffen, dass der Datenschutz das Ganze nicht konterkariert.
So sieht's aus.
Genau, und im Endeffekt glaube ich nicht nur der Datenschutz. Am Ende natürlich haben wir die gesetzlichen Vorgaben, die wir einhalten müssen. Das ist klar. Also wir können auch nicht auf Biegen und Brechen versuchen, das jetzt irgendwie zu umgehen. Ja, nur weil man sagt, wir möchten, dass es noch schneller geht. Aber im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, die wir haben, möchten wir natürlich das Optimum rausholen.
Wenn wir jetzt an dem Punkt sind zu sagen, die StPO bietet eigentlich eine ganze Reihe von vernünftigen Instrumenten und Tools, ist das sozusagen die abstrakte Ebene? Wie kriegen wir das innerhalb der SDA auf die Straße? Also, was heißt wir? Ihr? Wie kriegt ihr das innerhalb der SDA auf die Straße und an die Kolleginnen und Kollegen heran, dass alle das im Blick haben?
Wir stehen als Ansprechperson natürlich nicht nur für die Verletzten außerhalb der Behörde zur Verfügung, sondern auch innerhalb der Behörde. Das heißt, auch alle Kolleginnen und Kollegen können sich immer an uns wenden, wenn sie jetzt Fragen haben im Rahmen des Opferschutzes. Wir arbeiten eng auch mit den weiteren Koordinatoren der Staatsanwaltschaft zusammen in anderen Bereichen. Und wir sind natürlich auch Ansprechpersonen jetzt von Vereinen, die wir ja schon angesprochen haben, die sich auch mit dem Thema Opferschutz beschäftigen.
Es gibt hier intern auch Fortbildungsreihen bzw. Inhouse-Schulungen, wo wir das auch dann nahebringen können. Und ich finde es in dem Zusammenhang auch wichtig, natürlich ist Opferschutz gerade im Bereich der Sexualdelikte ein ganz wichtiges Thema, aber im Endeffekt fast in allen Aufgabegebieten der Staatsanwaltschaft. Ja, also fast in jeder Abteilung, in der man hier arbeiten kann, mit aus meiner Sicht wirklich ganz wenigen Ausnahmen, spielt das Thema Opferschutz eine Rolle.
Und insofern ist es umso wichtiger, sozusagen das seit Jahrzehnten gepflegte Mindset hier innerhalb der Behörde mal so ein bisschen zu verschieben und das ins Bewusstsein zu bringen, dass auch bei den Geschädigten eines Betrugs, die auch ein Interesse daran haben, zumindest einen vernünftigen Einstellungsbescheid zu bekommen und mitgeteilt zu bekommen, dass sie aktiv geworden sind und nicht irgendwie einfach abgebügelt zu werden.
Ganz genau.
Ja, absolut.
Ich danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Die Prozessbeteiligten, bitte.